In Wahrheit hat man einfach jemanden zum Täter gemacht, ohne dass man objektive Beweise hatte.
Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
8 Jahre lang saß ein junger Mann, unschuldig wegen Mordes, in der Justizanstalt Stein. Im Jahr 1993 wurde der damals 19-jährige Grundwehrdiener beschuldigt, die 28-jährige Taxifahrerin Claudia Däubler ermordet zu haben. Jahrelang kämpfte der Salzburger Rechtsanwalt Franz Gerald Hitzenbichler für die Freilassung seines Mandanten. Ein Gespräch über falsche Beweise, späte Gerechtigkeit und die Lehren aus einem der spektakulärsten Fälle der österreichischen Justizgeschichte. Das Interview führt Anton Prillitsch. Herr Hitzenbichler, was ereignete sich denn am 6. Juli 1993?
Ja, am 6. Juli 1993 wurde das Taxifahrzeug in der Nähe des Ausschneidersees in Wals mit geöffneter Fahrertüre aufgefunden und die ermordete Taxilenkerin ist neben dem Fahrzeug gelegen. In der weiteren Folge haben also die Kollegen, Kolleginnen aus dem Taxigewerbe Druck gemacht in der Öffentlichkeit. Es hat sogar eine Demonstration gegeben. Die Taxis sind im Konvoi durch die Stadt gefahren und haben also irgendwie plakativ geäußert, ja, die Sicherheit der Taxilenker etc. etc. Man müsse jetzt dringend die Täterin dingfest machen. Und das hat dann ein paar Tage später dazu geführt, dass mein späterer Mandant ist dann ausgeforscht worden mit der Behauptung, dass er sozusagen als Grundwehrdiener in Salzburg nicht mehr rechtzeitig in die Kaserne zurückgekehrt wäre und daher wäre er verdächtig und man hat also dann auch gleich 2 ausländische Zeugen namhaft gemacht, die bestätigt haben, dass sie den Herrn im Zeitraum nach der Tat in Wals gesehen hätten und mit ihrem Fahrzeug in die Stadt herein mitgenommen hätten. Das waren die Ereignisse. Tatsächlich hat sich das ganz anders abgespielt.
Na, trotzdem wurde er dann doch relativ schnell als mutmaßlicher Täter präsentiert von der Polizei und es gab ja dann auch gleich ein Geständnis von Ihrem späteren Mandanten. Wie kam es denn dazu?
Naja, das ist dem geschuldet, dass der damals 19-Jährige, der also in Wahrheit nicht vorbestraft war, nur Kleinigkeit war mal etwas, dass der dem Druck der einvernehmenden Beamten einfach nicht mehr standgehalten hat und der ist über Nacht sozusagen ständig befragt worden und beleuchtet worden etc., an den Haaren gezogen worden. Das ist alles also aktenkundig aus dem Gerichtsverfahren damals. Er hat sich einfach nicht mehr zu helfen gewusst und hat das vorformulierte Protokoll halt dann unterschrieben mit dem Wissen, dass er mit der Sache eh nichts zu tun hat. Und die Geschichte sich dann sicherlich aufklären wird, wenn er einen Verteidiger hat. In Wahrheit hat man einfach jemanden zum Täter gemacht, ohne dass man objektive Beweise hatte.
Ihr späterer Mandant hat ja dann auch sein Geständnis widerrufen. Trotzdem gab es ja dann Beweise und es gab Zeugenaussagen und es kam zum Prozess. Wie ist es dann dazu gekommen, dass er auch tatsächlich unschuldig verurteilt wurde?
Man sagt als Verteidiger immer, der Sachverhalt, unter Anführungszeichen, pfannenfertig hergerichtet worden, ja, von den Ermittlungsbeamten. Die blenden dann kritische Ermittlungsergebnisse, die nicht also zur Schuld des Festgenommenen passen, ganz gerne mal aus oder legen das auch nicht vor, was sich in einigen anderen Ermittlungsverfahren, die auch zu Fehlurteilen geführt haben, gezeigt hat. Und das ist also schon mal das größte Problem. Jetzt ist da ein Sachverhalt, der vermeintlich pfannenfertig vorbereitet ist. Alle sagen, ja, das war eh der Täter, er hat eh gestanden, deswegen brauchen wir nicht mehr so genau hinschauen. Es ist auch egal, ob man mit einem umgebauten Signalstift, wofür dann der Mandant verurteilt worden ist, die Tat begangen haben soll. Also das hat sich dann herausgestellt, dass das vollkommen technisch absurd ist. Das ist alles vom Gerichtsmediziner, ist das alles soweit abgesegnet worden. Schusssachverständiger war gar keiner dabei. Eine weitere Sache war das, also mit diesen beiden Zeugen, die in tiefer Nacht von Wals nach Salzburg mitgenommen hätten. Die haben beide gesagt, ja, er wäre da bei ihnen eingestiegen an dem Ort und das hätte die Polizei dann überprüft, genau dort, wo dann die Papiere der Ermordeten im Kanaldeckel gefunden worden wären. Es hat sich dann im Wiederaufnahmeverfahren herausgestellt, der damals zuständige Richter hat sich geradezu auf den Kopf gegriffen, wie kann es dazu kommen, dass man in das Polizeiprotokoll hineinschreibt, die beiden verstehen soweit Englisch und Deutsch, dass sie keinen Dolmetscher benötigen, weil sie ohnehin alles nachvollziehen können. Sie sind so weit der deutschen Sprache mächtig, dass man niemanden beiziehen braucht. Und dann hat sich herausgestellt bei der Einvernahme vor Gericht, dass die weder Deutsch konnten noch der englischen Sprache mächtig. Also das war dermaßen, also eigentlich war der Richter selbst entsetzt, dass die Polizei solche Protokolle als Beweismittel vorlegt.
Der spätere Richter, muss man sagen.
Der spätere Richter, nicht der erste.
Der Erstrichter hat ja den späteren Mandanten ja dann schließlich am 10. Juni 1994 wegen schweren Raubes zu 20 Jahren Haft in der Justizanstalt Stein verurteilt.
Ja.
Und zwei Wochen später meldet sie sich dann ein damals 16-Jähriger bei den Behörden.
So ist es, richtig, ja. Und da hat es dann gleich geheißen, ja, der ist ein bisschen hat mit Drogen zu tun und dessen Aussage sei nicht so ernst zu nehmen.
Aber was hat er ausgesagt?
Der hat ausgesagt, dass das nicht sein könne. Da ist der Falsche verurteilt worden. Er wisse, wer der Täter ist, weil er selbst mit dem gemeinsam zugegen war, als sein damaliger Komplize, unter Anführungszeichen, die Taxilenkerin erschossen hat.
Also da hat sich das schlechte Gewissen auch gemeldet, möglicherweise.
Er hat das schlechte Gewissen gemeldet und auch ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden offenbar. Nicht, wie kommt der dazu, dass er als völlig Unschuldiger da einsitzt? Naja, und das schnell ist der Psychiater also begutachtet gewesen, dass er nicht zeugnisfähig wäre. Nicht? Ratzfatz war diese Aussage wieder wertlos und wir haben wieder am Punkt Null beginnen müssen.
Nicht? Also es hat ihn überhaupt nicht entlastet, dieses Geständnis?
Es hat ihn zunächst nicht entlastet. Nicht? Wir haben dann in weiterer Folge, nachdem wir Details ausgeforscht haben, welche Kontokarten denn in diesem Kanaldeckel gefunden worden sind von der Frau Däubler. Und die Frau Däubler hatte eine Kontokarte von einer bestimmten Bank in Wals bei sich. Ja, und die ist dort sozusagen aus deren Geldtasche beim Raub herausgenommen worden und dann weggeworfen worden. Und der Zeuge hat unter anderem genau gewusst, der hat sich noch erinnern können, welche Bankkarte das gewesen ist.
Sie sprechen jetzt schon von dem späteren wieder aufgenommenen Prozess. Sie sind ja aber dann erst später dazu gekommen, den zu Unrecht Verurteilten zu vertreten. Wie kamen Sie zu dem Fall?
Naja, bei der Auftragserteilung war also sehr federführend mit großem Engagement seine Mutter dabei. Und die hat also, weil die auch selber gewusst hat, dass er an diesem Abend und beziehungsweise in dieser Nacht, wo die Tat begangen worden sein soll, er zu Hause war. Ja, also das war zur Auftragserteilung ist es dann eben über Betreiben der Mutter gekommen und das war zu einem Zeitpunkt, nachdem das Ersturteil schon vorgelegen ist. Also da hat er schon die Verurteilung gehabt, nicht? Und die Anfechtbarkeit von geschworenen Gerichtsurteilen ist ja in Österreich leider Gottes so stark beschränkt, dass man quasi nur aus rein formalen Gründen, wenn irgendwelche Formfälle begangen werden oder wenn wirklich ganz grobe falsche Würdigungen stattfinden, dann kann man vielleicht die Sachverhaltsfeststellungen oder die Beweiswürdigung anfechten. Und das war also da das Problem, dass man, wenn keine Beweisanträge gestellt worden sind, die nicht erledigt worden sind in erster Instanz, na, dann gibt es also kaum Nichtigkeitsgründe, wie man das Ersturteil anfechten könnte.
Ne? Das heißt, Ihre einzige Möglichkeit war eigentlich die Wiederaufnahme.
Das war die Wiederaufnahme und das erst dann, wenn das rechtskräftig ist, nicht? Also man kann natürlich vorher auch, aber es war einfach zweckmäßiger, dass man zunächst einmal dem obersten Gerichtshof das die Nichtigkeitsbeschwerde vorlegt. Und da ist dann sogar der Berufung der Staatsanwaltschaft ist dann sogar noch Folge gegeben worden und die Strafe erhöht worden. Dieses Urteil des obersten Gerichtshofes ist dann später auch von der rechtswissenschaftlichen Lehre massiv kritisiert worden.
Das heißt, es ist auf ganz vielen Ebenen offenbar einiges schiefgelaufen. Wann war denn Ihnen persönlich klar, dass er eigentlich unschuldig sein muss, Ihr Mandant? Oder war das relativ schnell der Fall?
Mir war das relativ schnell klar, nachdem ich einen Schusswaffen-Sachverständigen privat beigezogen hatte. Und der hat dann Kurzgutachten für unsere Kanzlei gemacht, nicht? Der ist immer wieder von den Gerichten in Salzburg beigezogen worden, auch in Schussangelegenheiten. Der war aber nicht so, sage ich mal, nicht so beliebt bei Gerichten. Da ist dem Gutachten einfach nicht geglaubt worden. Und hat gesagt, nein, das Gutachten, das ist formell nicht so, wie es sein sollte, etc. etc. Und das ist einfach abgetan worden.
Das Gutachten kann aber man schnell mal in Auftrag geben.
Ja, das, eben ein privater, genau. Also es würde dann nur die Position des Verurteilten darin dargestellt, ohne dass man schaut, ob das wirklich Hand und Fuß hat, was in diesem Privatgutachten steht. Wäre das geschehen, wäre es auch viel früher schon zu einer Wiederaufnahme gekommen.
Ja, es hat bis 2001 dann gedauert, bis zur Wiederaufnahme. Wie ist es denn Ihrem Mandanten in der Zeit gegangen? War der irgendwie kämpferisch oder resigniert oder auf und ab?
Naja, das war anfänglich war es natürlich schwierig, ne, weil so noch kein Licht am Ende des Tunnels feststellbar war. Es ist dann Ende 1990 erstmals eine Wiederaufnahme bewilligt worden. Dann ist eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft gekommen, dann ist es wieder zurückgegangen. Ja, Gott sei Dank ist es dann aufgrund dieses Wiederaufnahmesenates in Salzburg zur Bewilligung der Wiederaufnahme 2001 gekommen. Das war aber erst dann, nachdem es über einen Tauchverein gelungen ist, die Tatwaffe aufzufinden. Der Zeuge, der also dann später als Beteiligter an der Tat auch im Verfahren sich schuldig bekannt hatte, hat nämlich gesagt, es sei die Wehrmachtspistole seines Großvaters, mit dem sein Freund den Schuss auf die Ermordete abgegeben hat, in den See in Wals, in den Ausschneidersee geworfen worden. Wir haben dann den Tauchclub gebeten, dass er dort, dass die Taucher halt dort versuchen sollen, schauen sollen, ob sie mit Lampen, ob sie die Tatwaffe im Wasser finden. Die waren dann nicht fündig im Wasser, aber also die haben einen Detektor, haben sie auch mitgehabt, Metalldetektor. Und es ist dann noch am Rand des Sees im Gebüsch und das war im Frühjahr, jetzt war das nicht so unzugänglich. Jetzt konnten die tatsächlich da etwas finden und das ist genau die P38, die Pistole des Großvaters, des einen Beteiligten gewesen.
Mit der Tatwaffe war dann der Weg frei für den Wiederaufnahmeprozess. Dort hat ja auch der eben benannte, damals 16-jährige Beteiligte, hat ja dort dann später auch ausgesagt. Trotzdem ist Ihr Mandant in diesem Prozess noch nicht freigesprochen worden.
Na, er ist im Wiederaufnahmeprozess ist zunächst einmal bewilligt worden, dass das Verfahren, dass das Urteil aufgehoben wird, das verurteilende Erkenntnis und dass das Verfahren neu durchzuführen ist. Nachdem das rechtskräftig war, hätte natürlich die Staatsanwaltschaft auch das Verfahren, also die Anklage nicht mehr einbringen müssen, aber die Staatsanwaltschaft hat noch einmal eine Anklage eingebracht. Jetzt hat
Ihren Mandanten?
Gegen den Mandanten noch einmal die Anklage wegen derselben absurden Geschichte eingebracht, nicht? Und hat offenbar um jeden Preis versucht, das zu vermeiden, dass man da ein Fehlurteil erwirkt hat. Das ist Gott sei Dank, war ein sehr objektiver Richtersenat damals tätig, die sich wirklich alles genau angeschaut haben und die also das nicht mehr oberflächlich, bloß oberflächlich gebeten, die ganz entsetzt waren über diese vermeintlichen Belastungszeugen und über die falschen Darstellungen. Also da hat es auch Dinge gegeben, das war also besonders auffällig, dass diese Papiere aus der Geldbrieftasche der Ermordeten, die da in den Kanaldeckel geworfen worden sind. Ja. Da hat sich dann herausgestellt, dass die ganz woanders gefunden worden sind und nicht an dieser vermeintlichen Kreuzung, wo diese Zeugen behauptet haben, da sei dieser Mann dann in ihr Auto zugestiegen. Jetzt haben also die Ermittler bereits da herumtricksen müssen, und das haben sie also falsch dargestellt, wo genau die Papiere der Ermordeten aufgefunden worden sind. Und auch das wäre, das hat auch nicht zusammengestimmt mit den Angaben dieser beiden Zeugen. Also das waren schon Dinge, die auch rechtlich überhaupt nicht mehr korrekt waren, und die wurden auch so von den damaligen Richtern schwer kritisiert, dass man das Gericht damit irregeführt hat und es deshalb auch zur Verurteilung gekommen ist. Nicht? Wenn die pflichtgemäß auch die entlastenden Umstände aufgezeigt hätten, damals die Ermittlungsbeamten, wäre es möglicherweise auch bei der ersten Verurteilung schon dazu gekommen, dass da wirklich große Bedenken entstehen.
Ihr Mandant hat trotzdem Kaution bezahlen müssen, um freizukommen, weil er, wie Sie erwähnt haben, weit ermittelt wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft. Wie kam es dazu, dass da wurden dann Spenden gesammelt?
Ja, es ist so, bei Tötungsdelikten ist ja die Urhaftung quasi zwingend zu verhängen. Nicht? Und nachdem die Anklage noch einmal eingebracht wurde, war jetzt dann die Frage, gibt es doch eine Möglichkeit, dass er enthaftet wird? Und das ist eben nur durch Kaution gegangen. Und die ist damals so hoch angesetzt worden, dass man gar nicht erwartet hat, dass er das irgendwie aufbringt. Es hat dann ein Notar aus Oberösterreich, hat dann einen namhaften Betrag für die Kaution zur Verfügung gestellt. Er hat das natürlich alles zurückbekommen, das ist eh klar. Also das ist weitgehend durch Spenden konnte der Betrag von 800.000 Schillingen aufgebracht werden, sodass er dann in Freiheit gekommen ist und den Prozess dann als freier Mann bereits absolvieren konnte. Und das ist ja ein Unterschied, nicht? Ob man als Freier dorthin kommt für die Geschworenen, macht das einen wesentlichen Unterschied. Ob man mit Handschellen dort eintritt oder ob man als freier Mann dort zum Verfahren kommt.
Trotzdem war er noch nicht sozusagen, hat diese Belastung noch gehabt, dass er den Ausgang nicht wusste, und nachdem es schon einmal schlecht für ihn ausging, weiß ich nicht, wie beruhigt er dann damals war.
Naja, er war schon beruhigt eigentlich, nicht? Weil er wusste, dass er nichts mit der Sache zu tun hatte. Nicht? Natürlich war er immer zu erklären.
War das Vertrauen noch da in die Justiz?
Naja, es ist wieder gekommen. Nicht? Dadurch, dass es zur Wiederaufnahme, dass die Wiederaufnahme bewilligt worden ist, konnte er doch sagen, ja, es gibt so etwas wie objektive Richter, die nach der materiellen Wahrheit forschen. Und da hat er schon das Vertrauen wieder gefasst.
Vor dem dritten mittlerweile dann Prozess im Jahr 2003 gab es dann einen weiteren wichtigen Puzzlestein zugunsten Ihres Mandanten, nämlich eine DNA-Spur.
Ja, das ist dann, nachdem mein Mandant dann auch von der zweiten Anklage natürlich freigesprochen worden ist, nicht, nach allen Gutachten, war das sowas von klar, dass er überhaupt nichts mit der Sache zu tun hatte und dass er da quasi zum Täter gemacht worden ist. Jetzt sind natürlich dann die beiden anderen, die in diesem Verfahren auch als Zeugen gehört worden sind, der Täter, der dann den Schuss gegen die Taxilenkerin abgegeben hat, hat sich dort schon in verschiedene Widersprüche verfangen, sodass es nach dem rechtskräftigen Freispruch natürlich zwingend die Anklage gegen die beiden anderen einzubringen war. Und unsere Kanzlei hat dann damals die Angehörigen vertreten und wir sind quasi als Nebeninterventen dort als Privatbeteiligte in diesem Verfahren tätig gewesen und konnten natürlich auch dort dann noch weitere Beweise sammeln. Und da hat sich überraschenderweise bei Untersuchung einer Zigarettenpackung, die am Tatort zurückgeblieben ist, mit der in der Zwischenzeit möglichen DNA-Untersuchungsmethode hat sich erweisen lassen, dass dort genau die DNA eines der beiden beteiligten Täter drauf war, sodass das war dann der objektivste Beweis, dass die beiden die Tat begangen haben, weil wie käme denn Zigarettenpackung an den Tatort, die da in der Nähe des Autos des Taxifahrzeuges gefunden wurde.
Also da war es dann nicht nur mehr die eine Aussage von einem der beiden, sondern da hatte man einen objektiven Beweis. Ihr Mandant war dann endgültig endlich entlastet, hat 950.000 Euro Haftentschädigung bekommen. Ein hoher Betrag, aber ist es etwas, über das man sich freuen kann nach all den verlorenen Jahren?
Naja, natürlich, es ist mit einem lachenden und einem weinenden Auge, natürlich war das eine gewisse Genugtuung. Das ist also eigentlich die höchste jemals in Österreich und Deutschland bezahlte Haftentschädigung nach dem, also nach dem Krieg. Ja, und das war doch dann eine Wiedergutmachung. Es sind auch etliche Anwaltskosten entstanden, die auch damit gedeckt werden mussten. Nicht? Und der Mandant hat sich dann jedenfalls einmal ein Haus leisten können, hat sich danach eben dort etwas gekauft, eine Liegenschaft.
Und es dauerte dann tatsächlich bis zum Jahr 2007, bis es zum Prozess gegen die eigentlichen Täter dann kam, also unglaublich lange Zeit, 14 Jahre nach der eigentlichen Tat.
Ja, die Stimmungslage war natürlich schon sehr erfreulich und also wir waren also den unabhängigen Richtern sehr, sehr dankbar, dass die da dem genau nachgegangen sind und dass die also da nicht mehr drüber hinweggeschaut haben. Und das war sehr erfreulich. Was dann weniger erfreulich war in weiterer Folge, ist nämlich das strafrechtliche Entschädigungsgesetz eingeschränkt worden, sodass, also wenn das Gesetz damals schon gegolten hätte, dann hätten wir diese sicher gerechtfertigte Entschädigung in dieser Höhe nicht bekommen. Und das ist eigentlich das weinende Auge, muss ich sagen. Das ist eigentlich betrüblich, dass zum Teil aus unserer Sicht einfach unrichtige Konsequenzen aus diesem Verfahren abgeleitet wurden. Es geht ja nicht in erster Linie darum, zu verhindern, dass man an den zu Unrecht Verurteilten zu Recht bestehende Schadensbeträge ausbezahlt. Es geht ja vielmehr darum, zu verhindern, dass solche Fehlurteile gar nicht zustande kommen. Und wenn dann in diesem Gesetz dann drinnen steht, dass das Organ, das zu diesem Fehlverhalten beigetragen hat, überhaupt nicht haftet gegenüber dem Verurteilten, dann denke ich mir, das ist womöglich nicht sehr förderlich, um in Zukunft solche Fehlurteile zu verhindern.
Ermittelt wurde ja auch gegen die damaligen Ermittler. Allerdings kam es nie zum Prozess. Wegen Verjährung wurden die Ermittlungen eingestellt. War das für Sie dann nachvollziehbar?
Ja, das war der abschließende Puzzlestein. Es ist auch nicht zur Verurteilung der beiden Zeugen gekommen, die unrichtige Aussagen abgegeben haben. Die haben von irgendeinem Abrüstedatum im Wehrdienstbuch gesprochen, das sie gesehen hätten, und das gibt es gar nicht in dieser Form, wie die das behauptet haben. Und da ist es nicht zu einer Verurteilung gekommen, und dann war natürlich schon absehbar, dass man die ermittelnden Beamten da auch nicht anklagen wird, weil die hätten ansonsten womöglich dazu sich verleiten lassen, dass sie auch die Staatsanwaltschaft selbst, die ja auch zum Teil Herr des Verfahrens, des Ermittlungsverfahrens gewesen ist, dass die da mit einbezogen wird. Und auf diese Art und Weise ist es dann dabei geblieben, dass es für die Ermittler keine Konsequenzen gegeben hat. Ich glaube, sie haben nicht einmal nach dem Organhaftpflichtgesetz, da hat wieder die Gewerkschaft sich eingeschaltet, haben sie keine Entschädigungen leisten müssen. Also denen ist alles erspart geblieben, und das ist eigentlich ein völlig falsches Signal, weil Juristen sprechen gerne von der Generalprävention, und gerade solche Maßnahmen und solche Unterlassungen sind wohl nicht förderlich dafür, dass in Hinkunft solche skandalösen Urteile zustande kommen.
Die DNA-Technik war damals neu, mittlerweile ist es gang und gäbe, und es fällt dann oft auch leichter, am Täter klarer zu identifizieren. Und trotzdem gibt es immer wieder noch Fälle, wo aus Ihrer Sicht Menschen zu Unrecht verurteilt sind.
Naja, trotz dieser neuen Methodik hat sich leider, sage ich mal, bei der Judikatur etwas eingeschlichen, was nicht förderlich ist. Dass Gerichte zum Teil so agieren, dass sie einfach ja, einen Schulterschluss eher befürworten mit den Ermittlungsbeamten als die wirkliche materielle Wahrheit, die ja in Strafverfahren ganz entscheidend ist, genau zu untersuchen. Und das ist schon eine Tendenz, die aus unserer Sicht nicht sehr erfreulich ist.
Also Sie würden sich mehr Selbstkritik auch von Justiz- und Ermittlungsbehörden wünschen?
Würde ich mir auf jeden Fall jetzt aus dieser Sicht auf jeden Fall wünschen.
Wie blicken Sie insgesamt auf diese Zeit zurück? Für Sie als Anwalt war es ja sehr erfolgreich insgesamt.
Ja, also die Zeit war sehr spannend und es ist natürlich ein besonderes Erlebnis für einen Verteidiger, wenn man jemand, der zu Unrecht fast 8,5 Jahre in Haft war und das als Unschuldiger in Stein, das muss man sich mal vorstellen, was da alles passiert und tatsächlich auch passiert ist, dass das aus der Sicht des Verteidigers schon eine sehr angenehme Erinnerung jetzt damit verbunden ist. Das ist also das lachende Auge, aber das weinende Auge, dass die Konsequenzen der zuständigen Justizpolitiker und auch zum Teil der Gerichte selbst aus unserer Sicht nicht in die richtige Richtung gegangen sind, sondern vielmehr die Tendenz besteht, Wiederaufnahmen unter allen Umständen nicht mehr zuzulassen.
Herr Hitzenbichler, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke auch.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Prilitsch und Thomas Sendelhofer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.